Heute ist Montag, der 5. Mai. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute eigentlich nur über ein Thema. Die AfD ist gesichert rechtsextrem. Was bedeutet das? Wie geht's weiter? Was bedeutet das vielleicht auch im Alltag, im Bundestag, im Job? Das könnte so viele Folgen haben, und über die reden wir jetzt. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, ihr habt's alle mitbekommen. Am Freitag kam die Meldung, dass die AfD jetzt gesichert rechtsextrem ist. Das Ganze hat das Amt für Verfassungsschutz bekannt gegeben. Die haben am Freitag nämlich gesagt, dass sie die gesamte AfD als gesicherte rechtsextrem einstufen. Diese Einstufung stellt die höchste Kategorie dar, die das Bundesamt für Verfassungsschutz bei der Beobachtung von Organisationen verwendet. Vor dieser Entscheidung galten bisher nur die AfD-Landesverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextrem, und nun ist es die ganze Partei. Ja, wie ist der Verfassungsschutz denn jetzt zu seiner Entscheidung gekommen? Die Entscheidung, die sollte eigentlich noch letztes Jahr vor Weihnachten veröffentlicht werden. Daran erinnert ihr euch vielleicht noch, nach dem Ende der Ampelregierung und dann durch den Wahlkampf hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz aus juristischen Gründen dagegen entschieden. Das war so ein bisschen die Begründung, dass man keine Wähler beeinflussen will. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass es natürlich völliger Quatsch ist. Wahrscheinlich hätte das Menschen gar nicht so sehr beeinflusst. Das kann man auch im Nachhinein alles gar nicht sagen. Aber so etwas zurückzuhalten, wenn es schon klar auf dem Tisch liegt, das ist eigentlich etwas, das ich persönlich nicht akzeptieren kann. Ja, und diese Entscheidung, die ist ja auch nicht erst irgendwie, weiß ich nicht, die letzten 2 Monate entstanden, sondern 3 Jahre hat der Inlandsnachrichtendienst daran gearbeitet. Besonders entscheidend für diese Einstufung ist die Frage, ob eine Organisation oder in diesem Fall die AfD gegen Grundprinzipien der Verfassung verstößt. Und laut dem Verfassungsschutz trifft das auf die AfD nun zu. Sie begründen das damit, dass die AfD ein ethnisch abstammungsmäßiges Volksverständnis hat, das Bevölkerungsgruppen in Deutschland ausgrenzt und damit die Menschenwürde dieser Menschen verletzt. Vor allem MigrantInnen aus muslimischen Ländern würden laut dem Bundesverfassungsschutz benachteiligt und nicht als gleichwertiger Teil angesehen werden. Die Beschäftigung mit der AfD hat beim Bundesamt für Verfassungsschutz schon 2019 begonnen, als die AfD als sogenannten Prüffall für Extremismus eingestuft worden ist. Ja, 3 Jahre später dann als Verdachtsfall. Ja, und bei dieser Einstufung als Verdachtsfall, da wurde im Verfassungsschutz erlaubt, Mitglieder zu beobachten, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in die AfD einzuschleusen und Informationen in der AfD anzuwerben. Und durch weitere Sondergenehmigungen können sogar Mailpostfächer und Handys von AfD-Mitgliedern überwacht werden. Wichtig zu wissen ist jetzt, dass durch die Hochstufung auch Treffen beobachtet und Telefonate abgehört werden dürfen. Und ihr könnt euch vorstellen, die AfD hält natürlich wenig davon. Die beiden Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla haben angekündigt, juristische Schritte gegen die Hochstufung einzuleiten. Ja, wie geht's jetzt weiter mit der AfD? Welche Konsequenzen hat diese Hochstufung für die AfD? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage aller Fragen. Direkte Folgen für die AfD ergeben sich durch die jetzige Einstufung nicht. Auf jeden Fall nicht welche, die wir sehen, außer dem, was man eben gerade, was ich erzählt habe, alles machen kann mit der AfD. Sie dürfen weiter an Wahlen teilnehmen und auch im Parlament sitzen. Aber in der Vergangenheit haben wir öfter schon mal über ein Parteiverbot gesprochen. Und nach der jetzigen Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz wird nicht automatisch ein Parteiverbot in die Wege geleitet. Es könnte aber zu einem Umdenken kommen. Wichtig zu wissen ist auch hier, dass ein Parteiverbot nur von der Bundesregierung, dem Bundestag oder dem Bundesrat angestoßen werden kann. Und dafür müsste dann ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt werden. Das Bundesverfassungsgericht würde dann nach strengen Regeln prüfen, ob sie wirklich eine Partei verbieten können. Das ist bisher in der BRD nur 2-mal vorgekommen. 1952 die Sozialistische Reichspartei, 4 Jahre später die Kommunistische Partei Deutschland, KPD. Wie schwierig so ein Parteiverbot ist, das haben wir alle bei der NPD sehen können, die sich jetzt die Heimat nennt. Da hat das Gericht nämlich 2017 entschieden, die Partei trotz ihrer verfassungsfeindlichen Ziele nicht zu verbieten, weil sie zu wenig Einfluss dafür habe. Durch eine Gesetzesänderung wurden ihr aber die staatlichen Finanzmittel verboten. Ja, wie das alles funktioniert, ob eine Partei verboten wird oder nicht und welche Grundlage das Gericht dafür die Entscheidung hat, das ist alles im Grundgesetz geregelt. Eine Partei kann nämlich nur dann verboten werden, wenn sie nicht nur eine verfassungsfeindliche Haltung vertritt, sondern diese Haltung auch in aktiv kämpferischer, aggressiver Weise umsetzen will. Und dazu fragt sich dann das Verfassungsgericht, ob eine Partei die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung beeinträchtigt. Und zu dieser Grundordnung gehören zum Beispiel unabhängige Gerichte oder die Einhaltung der Menschenrechte. Sollte die Partei durch eine aktiv kämpferische und aggressive Haltung diese Grundordnung beseitigen wollen, dann kann das Gericht für ein Parteiverbot stimmen. Was noch wichtig ist, ist der Wille zur Beseitigung. Das bedeutet, es braucht konkrete Anhaltspunkte, die belegen, dass die Partei ihr Ziel auch durchsetzen kann. Und genau das war das Problem bei der NPD 2017, weil die einfach zu wenig Macht hatten damals. Man könnte jetzt sagen, das sieht bei der AfD gerade ein bisschen anders aus. Und was wären die Folgen eines Parteiverbotsverfahrens? Zunächst einmal müssten dann alle Parteistrukturen aufgelöst werden. Dazu zählt zum Beispiel auch die Parteizentrale und alle Landes- und Ortsverbände. Bei einem Parteiverbot ist es auch untersagt, Ersatzorganisationen, also zum Beispiel eine neue Partei mit dem gleichen Inhalt neu zu gründen, wenn man dann vielleicht nur so einen Buchstaben austauscht oder so. Dazu verlieren dann auch alle Abgeordnete ihr Mandat in den jeweiligen Parlamenten und die Partei muss auch ihr Vermögen abgeben. Das wird dann für gemeinnützige Zwecke verwendet. Das finde ich besonders schön. Ihr könnt es euch auch so vorstellen, sobald ein Verbot erlassen ist, müssen die Mandatsträger das Parlament verlassen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was ist denn jetzt mit den demokratischen Parteien? Also diese Einstufung könnte doch jetzt ein nächster Schritt sein, um darüber nachzudenken, so einen Antrag nochmal zu stellen für so ein Verbot im Bundestag. Und die meisten Abgeordneten haben in der Vergangenheit auch gesagt, es wäre für sie entscheidend, dass die AfD erstmal hochgestuft werden würde. Und bei den Bundestagswahlen wurde die AfD eben zweitstärkste Kraft. Und mit 152 Abgeordneten im Bundestag hat sie eben doppelt so viele wie in der Legislaturperiode davor. Und sie ist auch so radikal wie nie zuvor. Das zeigt sich zum Beispiel an Abgeordneten wie Maximilian Krah oder auch Matthias Helferich. Krah ist für seine Nähe zu Russland und China bekannt und hat in der Vergangenheit bereits die SS verharmlost. Helferich hat sich als freundliches Gesicht des NS bezeichnet. Und die sitzen jetzt alle gemütlich im Bundestag rum. Der jetzige, bis wahrscheinlich heute Abend noch Bundeskanzler Olaf Scholz, hält von der schnellen Reaktion auf das Urteil zur Hochstufung der AfD wenig. Er hat gesagt, dass er gegen einen Schnellschuss sei. Vielmehr müsse man laut Scholz jetzt über andere Konsequenzen diskutieren. Dazu hat er auch gesagt, dass die letzten Verbotsanträge gegen die AfD vom Bundesverfassungsgericht immer abgelehnt wurden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat betont, dass bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keinen politischen Einfluss auf das Gutachten gegeben habe und der Verfassungsschutz die Entscheidung eigenständig getroffen habe. Die Bundesregierung, die jetzt gerade noch zur Zeitpunkt dieser Aufnahme noch agiert, ist aber nicht mehr so lange im Amt. Danach ist es dann die Aufgabe der neuen Regierung aus SPD und CDU/CSU, über die Konsequenzen nachzudenken. Der Ministerpräsident von NRW, Hendrik Wüst, hat gesagt, dass es nach der Entscheidung wichtig sei, der AfD ihre Existenzgrundlage zu entziehen. Laut ihm müssen dafür die Probleme der Menschen sachlich, fundiert und wirkungsvoll gelöst werden. Diese Aufgabe würde die neue Bundesregierung laut ihm beherzt annehmen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass vor kurzem ja erst Jens Spahn den Vorschlag eingebracht hat, die AfD wie andere Parteien in der Opposition behandeln zu wollen. Würde die CDU die AfD wie jede andere Oppositionspartei behandeln, könnte sie dann auch Sitze in parlamentarischen Kontrollgremien bekommen. Diese Kontrollgremien kontrollieren unter anderem auch die Geheimdienste, die durch die Einstufung allerdings die AfD beobachten. Und nach der Hochstufung hat sich Jens Spahn zum weiteren Umgang mit der AfD bislang nicht so wirklich geäußert. Dafür aber der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der widerspricht Jens Spahn und hat gesagt, unsere Position zur AfD war, ist und bleibt gleich, es wird keine Zusammenarbeit mit dieser Partei geben. Ja, wie dieses Versprechen so wirklich umsetzbar ist bei der CDU, das wird sich zeigen. Erst Ende Januar hatte der Fünf-Punkte-Plan der Union ja auch eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD bekommen. Politiker der SPD und von den Grünen haben damals auch von einem Tabubruch gesprochen. Ihr seht also, dieses Parteiverbot, das würde so viel Klarheit bringen. Auch für so Fragen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn mein Kollege in der AfD ist? Kann er seinen Job behalten? Im Büro wird wahrscheinlich erstmal nicht so viel passieren. Was aber interessant ist, ist der Staatsdienst, also Beamte, LehrerInnen, PolizistInnen, RichterInnen. Die müssen sich jetzt fragen lassen, wie das zur Treue zum Grundgesetz so aussieht bei ihnen. Wer aktiv in der Partei ist oder auffällig wird, kann dienstrechtlich belangt werden, bis zur Entfernung aus dem Amt. Das wird im Einzelfall geprüft und ist auch kein Automatismus, genauso wie beim Entzug von Waffenbesitzkarten. Ja, und solange kriegt die AfD auch noch Geld vom Staat. Auch das kann nur entzogen werden per Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. So war es bei der NPD und bis dahin fließt das Geld aber noch weiter. Das Verbot würde also einiges ändern. Und wenn wir das nochmal so ein bisschen resümieren, was die verschiedenen Parteien gerade sagen, was man vielleicht machen müsste oder nicht. Die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, nicht nur, ob dieser Antrag jetzt gestellt wird oder nicht, sondern was passiert in der Zwischenzeit? Viele sagen ja, ach, wir müssen die AfD jetzt entzaubern und das würde schon reichen. Oder ganz oft höre ich auch das Argument, wenn der Antrag gestellt wird, was passiert denn mit den Menschen dann, wenn die Partei verboten wird? Der Weg, egal ob ein Antrag kommt oder nicht, der ist doch derselbe. Wir brauchen jetzt eine klare Haltung, keine Normalisierung, keine Zusammenarbeit, keine Bühne geben, stattdessen mit eigenen demokratischen Inhalten und Zukunftsvisionen Menschen wieder abholen. Das sind natürlich hier in dieser kurzen Folge nur Buzzwords, aber die Politik muss genau das mit Leben füllen, egal ob es einen Antrag gibt oder eben nicht. Und am Ende, und ich denke manchmal, dass das gerade irgendwie echt aus dem Blick verloren wird, geht es ja nicht nur um die AfD und ihre WählerInnen. Es geht doch auch um die Menschen, die die AfD nicht wählen. Die sich fragen, wer schützt mich denn vor Rassismus, vor Hass, vor Einschüchterung, vor dem nächsten Tabubruch? Wir alle brauchen eine Zukunftsperspektive, die nicht von rechts definiert wird. Am Ende geht es bei allen Debatten eben um Verantwortung, nicht nur was rechtlich geht, sondern was auch politisch gewollt ist. Und zum Ende dieser Folge machen wir nochmal so einen kleinen Schlenker dazu, was die AfD gerade eigentlich alles sagt. Denn das ist auch, ja, irgendwie, also, ja, versuche ich sachlich zu bleiben. Die AfD sagt, schwerer Schlag gegen die Demokratie, das wäre die Entscheidung des Verfassungsschutzes. Einfache Antwort, warum die AfD das macht, die will natürlich den Spieß umdrehen. Nicht sie soll als Gefahr für die Demokratie erscheinen, sondern der Staat, der sie kontrolliert. Und so wird eben aus einer berechtigten Kritik ein angeblicher Angriff und die AfD inszeniert sich als Opfer. Das ist das altbekannte Muster. Wer sich nicht verteidigen kann, delegitimiert lieber den, der Fragen stellt und plötzlich steht nicht mehr die AfD zur Debatte, sondern der Rechtsstaat selbst. Diese Umkehr ist kein Zufall, sondern eben Strategie und die funktioniert natürlich noch viel besser, wenn internationale Akteure wie der US-Außenminister Rubio oder der Vize von Trump, J.D. Vance, da mitspielen. Rubio hat gesagt, der Verfassungsschutz, der wäre ein Spionageorgan und ja, weiß ich nicht, Vance hat irgendwas fabuliert von, dass die Mauer wieder erbaut wird vom Establishment. Also wirklich großer Quark. Die machen das natürlich auch nur, um ihre eigene Basis zu stärken und um zu zeigen, dass es hier um einen globalen Kulturkampf geht. Das zu sehen ist eine ganz wichtige Sache. Die Strategie der Täter-Opfer-Umkehr, die die AfD hier fährt. Sie sagt ja, wir werden nicht beobachtet, weil wir gefährlich sind, sondern weil wir so erfolgreich sind. Ja, und damit widerlegt sie halt keine rechtsextremen Inhalte, sondern deutet das um als politischen Angriff. Das ist eine Taktik, wenn man eben inhaltlich nichts entgegnen kann. Und die ist auch relativ schnell zu entzaubern. Ja, die zweite Strategie ist die Delegitimierung des Staates. Wer den Staat schwächen will, muss ihn zuerst unglaubwürdig machen. Und das macht Alice Weidel ja immer ganz gerne, indem sie behauptet, der Verfassungsschutz wäre politisch abhängig. Aber der Verfassungsschutz ist kein parteipolitisches Instrument. Er arbeitet auf gesetzlicher Grundlage, untersteht dem Bundesministerium und wird kontrolliert von Gerichten, Parlamenten und auch der Öffentlichkeit. Der darf auch nicht willkürlich beobachten, sondern nur bei konkreten Anhaltspunkten. Und er schaut sich auch nicht Programme oder Meinungen an, sondern eben das, was gesagt wird. Die Strukturen oder die Ziele, wenn die Verfassung abgeschafft werden soll. Der Auftrag ist also klar, Demokratie wehrhaft machen. Nicht gegen Kritik, sondern gegen ihre Feinde. Und das auch von innen. Und deshalb gilt, wenn der Verfassungsschutz aktiv wird, ist das kein Angriff auf die Demokratie, sondern ihr Schutzmechanismus. Was also hier als schwerer Schlag gegen die Demokratie verkauft wird, ist in Wahrheit ein notwendiger Schritt zum Schutz der Demokratie. Und wer diesen Schritt angreift, der zeigt vor allem eins, wer den Rechtsstaat zum Feind erklärt, will nicht mitspielen, sondern die Spielregeln abschaffen. Das in einer Deutlichkeit zum Schluss. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr mehr über die AfD erfahren wollt, dann schaut doch mal in mein neues Buch rein, Warum Menschen AfD wählen, zu Besuch am rechten Rand. Bis dann. Tschüss.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.